Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Wenn Hardliner auf charmant machen. Die Spitzen von Israeli und Palästinensern zeigen Willen, weiter miteinander zu verhandeln. Wenn zurückhaltende Persönlichkeiten plötzlich deutlich werden. Der Chef der Europäischen Zentralbank ist entsetzt über Querschläger und Bundesbanker Sarrazin. Und das Spiel Schweiz gegen Australien heute Abend. Der letzte Test vor dem großen Spiel gegen England und ein wagemutiges Experiment. Guten Morgen. Im Studio heute früh sind Nicole Frank und Thomas Mattis mit den Nachrichten.
An den Nahostgesprächen haben sich Palästinenser Präsident Abbas und der israelische Regierungschef Netanyahu auf darauf geeinigt, innerhalb eines Jahres eine Friedenslösung herbeizuführen. Zum Abschluss ihres Treffens in Washington vereinbarten Abbas und Netanyahu, sich in 2 Wochen wieder im Nahen Osten zu treffen. Laut dem Nahostbeauftragten der USA, George Mitchell, war die Stimmung positiv. Allerdings gäbe es weiterhin sehr ernste Differenzen zwischen den Konfliktparteien. Der Internationale Währungsfonds IWF hat der pakistanischen Regierung 450 Millionen Dollar Katastrophenhilfe angeboten. Pakistan benötige das Geld nach den schweren Hochwassern, um mit den Schäden an der Infrastruktur fertig zu werden, sagte IWF-Direktor Strauss Khan. Und es gehe darum, die pakistanische Volkswirtschaft zu erhalten. Das oberste Gremium des Internationalen Währungsfonds muss der Katastrophenhilfe noch zustimmen. Die Europäische Union soll mehr Befugnisse erhalten, um in den Finanzmarkt einzugreifen. Auf Anfang des nächsten Jahres sollen 3 neue EU-Behörden ins Leben gerufen werden. Sie sollen die Geschäfte der Banken, Versicherungen und Börsen beaufsichtigen und im Krisenfall Anweisungen erlassen können. Auf diesen Kompromiss haben sich das EU-Parlament und der Ministerrat geeinigt. In den kommenden Wochen müssen die Pläne noch endgültig gutgeheißen werden, unter anderem von den Finanzministern der EU-Länder. Der russische Regierungschef Putin hat an den Getreidemärkten für Unruhe gesorgt. Im Gegensatz zu einer Regierungserklärung vom Mittwoch sagte Putin gestern, das Exportverbot für Getreide werde mindestens bis zum Sommer des nächsten Jahres verlängert. Dann werde es auf die Ernte 2011 ankommen, ob Russland wieder Getreide exportieren könne. Als Grund für die Maßnahme nannte Putin die wochenlange Hitze und Trockenheit, die zu großen Ernteausfällen geführt hatten. Russland ist einer der wichtigsten Getreideexporteure in der Welt. Die Schweiz bleibt in der UNO-Menschenrechtskommission vertreten. Die Zürcher Völkerrechtsprofessorin Helen Keller ist für die nächsten 4 Jahre als Schweizer Vertreterin bestätigt worden und dies mit dem drittbesten Resultat aller 18 Mitglieder. Keller wertete dies als Beweis dafür, dass die Schweiz in Sachen Menschenrechte immer noch ein sehr hohes Ansehen genieße. Die UNO-Menschenrechtskommission ist nicht nach Staaten zusammengesetzt, im Unterschied zum Menschenrechtsrat in Genf. Bei der erneuten Explosion einer Ölplattform im Golf von Mexiko ist offenbar kein Öl ins Meer gelaufen. Die US-Küstenwache teilte mit, erste Untersuchungen hätten keine sichtbaren Zeichen von Öl und keine Verschmutzungen gezeigt. Das Feuer, das nach der Explosion auf der Plattform ausbrach, sei inzwischen gelöscht. Der Vorfall ereignete sich etwa 300 Kilometer von der Stelle entfernt, wo im April die Plattform Deepwater Horizon explodiert war. Tennis. An den US Open in New York haben Roger Federer und Patty Schnieder die 3. Runde erreicht. Federer gewann gegen den Deutschen Andreas Beck 6:3, 6:4 und 6:3. Schnieder besiegte die Spanierin Maria José Martínez Sánchez 7:6 und 6:4. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.320 Punkten, das ist ein Plus von 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.051 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,132 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,81 bzw. zu einem Dollar 28,16. Das Wetter. Heute oft sonnig bei 22 im Norden und im Süden bei 24 Grad. In den Morgenstunden im Norden Wolkenfelder, am Nachmittag am Alpensüdhang Quellwolken und einzelne Regengüsse.
Es ist 5:05. Guten Morgen. Sie schüttelten sich die Hände, lächelten in die Kameras und bekannten sich zu Frieden und Zusammenarbeit. Israels Premier Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas. Am Abend ist die erste Runde der neuen Nahostgespräche in Washington zu Ende gegangen. Mit Monat soll es in Ägypten weitergehen. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es seien gute, produktive Gespräche gewesen, sagte US-Unterhändler George Mitchell nach der gestrigen ersten Runde in den neuen Nahostfriedensgesprächen.
There was a long and productive discussion on a range of issues.
Präsident Abbas und Premier Netanyahu hätten zugesichert, in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens konstruktive Vorschläge zu machen. Beide Seiten hätten sich dazu bekannt, zwei Staaten für zwei Völker zu errichten.
They reiterated their common goal of two states for two peoples and to a solution to the conflict that resolves all issues.
Abbas und Netanyahu wollten ein Rahmenabkommen ausarbeiten, mit dem alle strittigen Fragen gelöst würden, sagte Mitchell. Der Palästinenser Präsident und der israelische Premier werden dafür bereits Mitte Monat in Ägypten erneut zusammenkommen und sich danach alle 14 Tage treffen. Der gute Geist über den Verhandlungen, von dem auch die gastgebende US-Außenministerin Hillary Clinton sprach, konnte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Positionen von Israel und den Palästinensern weiterhin meilenweit voneinander entfernt sind.
Together we can lead our people to a historic future.
Wir können es schaffen, unsere beiden Völker in eine bessere Zukunft zu führen und die Konflikte zu lösen, sagte Netanyahu. Aber das wird nicht einfach sein.
This will not be easy.
Anerkennen Sie Israel als jüdischen Staat, forderte Premier Netanyahu seinen palästinensischen Partner auf. Präsident Abbas replizierte, Israel müsse zuerst die Besiedlung des palästinensischen Westjordanlandes völlig stoppen und die Abriegelung des Gazastreifens aufheben. Während die beiden immerhin Verhandlungsbereitschaft signalisierten, drohte die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen mit neuen Anschlägen gegen Israel, ganz offensichtlich mit dem Ziel, die Friedensgespräche zu torpedieren.
Robert Stähli. Die kruden Äußerungen des Vorstandsmitglieds der Bundesbank Thilo Sarrazin beschäftigen auch den obersten Hüter über den Euro, den Präsidenten der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet. Beim Namen Sarrazin wird der sonst eher diplomatische Trichet für einmal ungewöhnlich deutlich. Martin Stucki.
Jean-Claude Trichets Stellung als Wächter über die europäische Geld- und Zinspolitik bringt es mit sich, dass er in den allermeisten Fällen nicht Klartext reden darf. Jedes Wort, das der bald 68-jährige Franzose an den monatlichen Medienkonferenzen der EZB in Frankfurt von sich gibt, wird auf den nervösen Finanzmärkten als Hinweis darauf interpretiert, in welche Richtung sich Eurozinsen und Eurokurs entwickeln könnten. Bei der Frage nach Sarrazin machte der diskrete EZB-Präsident für einmal eine Ausnahme.
As a citizen, I've been appalled by the remarks.
Als Bürger bin ich entsetzt über Sarrazins Äußerungen. Deutlicher könnte man es nicht sagen. Allerdings, Trichet wäre nicht Trichet, wenn er nicht sogleich eine Trennlinie zwischen dieser privaten Meinung und seiner Position als sozusagen oberster Wächter über die Bundesbank gezogen hätte.
As president of the Eurosystem, I have full confidence in the Bundesbank decisions and in the Bundesbank board attitude. Full, absolutely full confidence.
Als Präsident des Eurosystems habe er absolutes Vertrauen in die Entscheidungen und die Haltung der Bundesbankverantwortlichen, betonte Trichet. Damit sanktionierte der EZB-Chef nicht nur im Voraus den Abberufungsbeschluss des Bundesbankvorstands in der Sarrazin-Affäre. Er ließ auch durchblicken, dass er die weiteren Karrierechancen von Bundesbankpräsident Axel Weber für intakt hält. Weber gilt nämlich als Favorit für keinen geringeren Posten als den, auf dem jetzt noch der längst pensionsberechtigte Jean-Claude Trichet sitzt.
Am Sonntagabend spätestens ist die Katze aus dem Sack. Bis dahin haben die Fraktionen der Parteien bekannt gegeben, wer für sie in die Bundesratsersatzwahlen am 22. September zieht. Wie diese Wahlen in 2,5 Wochen ablaufen, wissen wir nicht genau. Eins dürfte aber klar sein, die Frauen werden wohl die Mehrheit stellen im Bundesrat. Ist diese Frauenpower in der Schweizer Landesregierung ausländischen Journalisten eine Schlagzeile wert? Caroline Ahn fragte nach bei Hans-Jürgen Maurus. Er berichtet für die deutsche ARD aus der Schweiz.
Absolut. Ich glaube, dass man natürlich eine einmalige Situation hat, die auch in der großen Tradition der Schweiz es bisher dann noch nie so gegeben hat. Und schon aus diesem Grunde, glaube ich, wird man nicht nur die Frauenpower in der Schweiz bewundern, sondern tatsächlich fragen, was passiert jetzt? Wird die Politik noch pragmatischer? Und gerade beim Thema Konkordanz wird das ja häufig gelobt, dass die Werte, die damit verbunden werden, auch künftig stärker betont werden sollen oder einfach bleiben sollen. Ob das dann tatsächlich so ist, lässt sich immer nur an politischen Resultaten messen und natürlich dann auch im Umgang miteinander.
Ist die Konkordanz oder auch die sogenannte Zauberformel in Deutschland ein Begriff?
Nur bedingt. Aber wir wissen natürlich, dass diese Zauberformel darauf hinausläuft, dass der Bundesrat ein Gremium der kollektiven Führung und auch der politischen Kompromisse ist. Und politische Kompromisse, das kennen wir in Deutschland nicht nur durch die Bundesregierung, die ja durch eine Koalition aus CDU, CSU und FDP sich versucht zusammenzuraufen und seit vielen Monaten erhebliche Probleme hat, sondern das geht herunter bis auf die Länderebene. Also ob das nun Bayern ist oder ob das nun Nordrhein-Westfalen ist. Sie werden von Koalitionen bestimmt und regiert.
Und da ziehen Sie dann wie einen Vergleich?
Vor Vergleichen hüte ich mich. Aus dem einfachen Grunde, dass man bestimmte politische Programme oder auch Konzepte oder Strukturen nicht eins zu eins vergleichen oder gar übersetzen kann. Dazu sind die Strukturen, vor allem die historisch gewachsenen Strukturen, völlig unterschiedlich. Ich glaube, das ist ein Grund, warum es häufig Missverständnisse gibt auf beiden Seiten der Grenze, dass man eigentlich noch zu wenig voneinander weiß, gerade um diese historisch gewachsenen Strukturen und dann auch die Mentalität, die daran geknüpft ist.
Kennt man in Deutschland die Bundesrätinnen und Bundesräte?
Da muss ich ganz bescheiden sagen, mit einigen wenigen Ausnahmen nein. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich politisch vielleicht nicht intensiv und jeden Tag mit der Schweiz beschäftigt.
Der ARD-Journalist Hans-Jürgen Maurus, heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. 6.13 Uhr zum Sport. In 4 Tagen gilt es ernst für die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Sie tritt zum ersten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft gegen England an. Und schon heute Abend spielt die Schweiz gegen Australien. Ein Testspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Trainer Ottmar Hitzfeld hat nicht nur Stammspieler aufgestellt, sondern er gibt auch den Jungen eine Chance. Warum lässt sich Hitzfeld im letzten Spiel vor England noch auf Experimente ein? Das fragte ihn unser Sportredaktor Peter Schnieder.
Ja, für uns ist Freitag Testtag und es ist eine Möglichkeit, um den Spielern, die nicht regelmäßig bei uns spielen, Spielpraxis zu geben, um sie auch weiterzuentwickeln und um Erfahrung zu sammeln. Und auch zu sehen, wer macht einen weiteren Schritt, wer ist top motiviert für die Schweiz zu spielen, wer ist der Belastung gewachsen. Und das sind für mich dann wichtige Aufschlüsse.
Auf der anderen Seite ist Australien ein Gegner, den man natürlich speziell ausgewählt hat, um auch das England-Spiel zu simulieren.
Ja, man hat Australien ausgewählt, weil sie ähnliche Fußballspieler wie die Engländer sind. Ja, auch eine robuste Mannschaft, die auch kopfballstarke Spieler haben und gute Mentalität haben, um jeden Meter Boot zu fighten. Also, es wird ein hartes Spiel für uns, ein hart umkämpftes Spiel für uns. Und ja, es werden ja die Spieler, die auch gegen England spielen, Teilsets haben. Aber ich möchte sie nicht 90 Minuten spielen lassen, denn das wäre unnötig, wenn man ja 4 Tage später England hat.
Was muss passieren, dass Sie am Abend zufrieden sind nach diesem Australien-Spiel?
Ja, ich bin immer zufrieden, wenn man ein gutes Resultat macht, das ist klar. Aber ich bin auch ein Trainer, der einiges riskiert mit Aufstellung. Und es ist ja nicht die Stammelf, die auflaufen wird. Also von dort her tun wir experimentieren. Und experimentieren heisst ja auch, dass man nicht genau weiß, wie es rauskommt. Aber ich bin trotzdem immer optimistisch. Und wie gesagt, mir geht es um die Entwicklung von der Mannschaft, Entwicklung von gewissen Spielern. Und von dort her gehe ich dieses Risiko ein.
Ottmar Hitzfeld. Das Spiel Schweiz gegen Australien in St. Gallen beginnt heute Abend um 7:45. DRS4 News überträgt die Partie live. Das Wichtigste der letzten Stunden und der Ausblick auf den Tag, kurz und kompakt in 15 Minuten, das ist heute Morgen. Uns gibt's auch im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte ist heute früh Andreas Lüthi, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.